sich vor, ein normaler Evangelikaler aus dem Jahr, sagen wir 1976, treues Mitglied einer landeskirchlichen Gemeinschaft oder einer freien Gemeinde, regelmäßiger Teilnehmer an Veranstaltungen der Evangelischen Allianz, fällt plötzlich in ein Koma. 1976, angenommen. Er bekommt nicht mit, was sich in den folgenden Jahrzehnten innerhalb der christlichen Szene in Deutschland verändert. Im Jahr 2010 wacht der gute Mann wieder auf. Und er besucht wie in früheren Jahren den Gottesdienst seiner Gemeinde. Er erfährt von diesen aktuellen Angeboten der aktuellen Allianz, erhält Einladungen zu Kongressen von Willow Creek, lernt die Emerging Church kennen, erhält ein Probeabo der Zeitschrift Aufatmen und findet sich schließlich wieder bei den Aktivitäten zum Jahr der Stille. Ich wage zu behaupten, der Mann findet sich nicht mehr zurecht. Er fragt sich, was das für ein neuer Glaube ist, der ihm da begegnet in seinen vormals vertrauten Kreisen. Er erinnert sich an die alten Vorträge über New Age Spiritualität, die er in seinem Jugendkreis selbst gehalten hatte. Und jetzt werden diese Inhalte, vor denen damals die Christen einmütig gewarnt hatten, plötzlich von Vertrauenspersonen der evangelikalen Szene propagiert. Etwa im Rahmen des Jahres der Stille. Koma 1976, Sie haben es noch im Hinterkopf. Unser Erwachter, der kann sich nur noch wundern, auch darüber, dass katholische Priester und Mystiker wie Anselm Grün nicht mehr als Vertreter einer falschen Lehre, sondern als Ratgeber für geistliches Leben empfohlen werden von evangelikalen Verlagen. Er sagt sich, was ist hier los? Ist das alles nur ein Missverständnis? Habe ich Halluzinationen? Ist das eine Spätfolge des Komas? Oder bin ich wirklich in einer völlig veränderten Welt aufgewacht? Das stellt er sich, diese Frage. Unser fiktiver Koma-Patient erinnert an den Frosch aus dem berühmten Temperaturexperiment, das die meisten von Ihnen kennen. Von einem Moment auf den anderen wird er aus einem ihm vertrauten Milieu in eine Schale mit kochendem Wasser hineingeworfen und er springt voller Schrecken sofort wieder raus. Der krasse Gegensatz lässt ihn die Veränderung sofort und schmerzhaft bemerken. Wie viele Christen gleichen dem anderen Frosch aus dem parallel durchgeführten Experiment? Die Wassertemperatur in dessen Schale wird nur ganz langsam erhöht. Sukzessive, schrittweise über einen langen Zeitraum hinweg. Der Frosch registriert die schleichende Veränderung kaum. Er bleibt in seinem Milieu sitzen. Er lässt alles mit sich geschehen. Er wehrt sich nicht und er flüchtet nicht, bis er schließlich in einer überhitzten Schale ohne Aufregung und Gegenwehr stirbt. Die religiösen und geistigen Inhalte, die den Christen mit dem Jahr der Stille zum Beispiel zugemutet werden, haben längst, um in diesem Bild zu bleiben, den Siedepunkt, den theologischen Siedepunkt überschritten. Ich werde Ihnen dazu später eine ganz aktuelle Buchempfehlung geben, kommt aber später. Und dennoch reagieren manche gestandenen Christen und bewährten Glaubenswerke nicht mit erschrockener Gegenwehr. Warum? Sie fragen nicht, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir versäumt, dass in unserem Milieu sich eine solche tödliche theologische Temperatur entwickeln konnte? Das fragen sie nicht. Sie wehren sich nicht und sie flüchten nicht. Sie lassen diese spirituellen Klimaveränderungen geduldig über sich ergehen, aber mehr noch als das, sie heißen sie fröhlich willkommen. Sie erwarten davon geistliche Erneuerung. Sie schüren diese Temperaturen selbst mit und laden andere dazu ein, sich ebenfalls in diesem Milieu heimisch einzurichten. In jenem Jahr 1976, als unser Patient ins Koma fiel, da hätte das durchschnittliche bibellesende Gemeindeglied auf den ersten Blick geurteilt, dass zum Beispiel die speziellen Angebote des Jahres der Stille, das ist jetzt nur ein Symptom, nur ein Beispiel, für einen Christen nicht akzeptabel, sondern glaubensschädigend sind. Das hätten die sofort gemerkt. Seitdem ist viel geschehen, das zu einer schrittweisen Veränderung des Klimas geführt hat. In weiten Teilen unserer evangelikalen Welt. Und viele haben es nicht bemerkt. Warum? Es mag verschiedene Gründe dafür geben, aber einer dieser Gründe liegt sicherlich darin, dass viele aufgehört haben, wach zu sein. Immer wieder neu am Wort Gottes zu prüfen, was sich tut um uns herum. Und genau das will Petrus mit diesem zweiten Kapitel erreichen, das wir heute miteinander studieren werden. Er will verhindern, dass Christen ihren Glauben nur noch verwalten, dass sie aufhören, im Glauben zu wachsen, dass sie aufhören, aufmerksam zu prüfen anhand des Wortes Gottes, was um uns herum geschieht. Er will sie an den Schultern packen und durchschütteln in einer liebevollen Weise. Erinnern wir uns, im ersten Kapitel hat Petrus uns eine atemberaubende Veränderung vor Augen geführt. Da sagt er, wenn einer Christ wird, dann bekommt er ein ausgetauschtes Leben. Er wird von Neuem geboren. Gott schenkt ihm das völlig souverän. Eine völlig neue Qualität, eine völlig neue Perspektive, eine völlig neue, lebendige und gewisse Hoffnung. Das bezeugen alle, die aus der Dunkelheit ihres Unglaubens den Weg zu Jesus finden durften. Und wenn man das erste Kapitel studiert, dann kann man sich fragen, ja, was kann man nach diesem Kapitel überhaupt noch sagen? Sollten wir jetzt nicht lieber alle nach Hause gehen und das erste Kapitel nochmal in Ruhe lesen und weiter studieren und weiterlesen? Das würde sich sicherlich auch lohnen. Damit könnten wir ein ganzes Wochenende gut ausfüllen, über das Wunder dieses neuen Lebens weiter nachzudenken und in der Bibel zu forschen. Und dennoch legt Paulus nach dem Kapitel 1 den Griffel noch nicht aus der Hand, beziehungsweise der Sekretär, mit dem er zusammenarbeitet, den wir im fünften Kapitel auch noch kennenlernen werden, sondern Petrus macht deutlich, Leute, es gibt noch mehr, was Gott für euch vorgesehen hat. Noch mehr. Was ist das? Wie bekommen wir das? Darüber wollen wir heute Nachmittag miteinander reden. Petrus sagt, wenn Gott dir diesen Glauben geschenkt hat, dann darfst du darin ruhen, ja. Du darfst darin Frieden finden, du darfst darin zur Ruhe kommen. Aber du sollst dich nicht darauf ausruhen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Kapitel 1 zeigt die Wirklichkeit des neuen Lebens und Kapitel 2 führt uns jetzt das Wachstum des neuen Lebens vor Augen. Kapitel 1, die Wirklichkeit des neuen Lebens, Kapitel 2, jetzt das Wachstum des neuen Lebens. Und das ist unser großer thematischer Bogen, der das alles zusammenspannt. Unwiderstehlich, Hoffnung zieht Kreise. Unwiderstehlich, Hoffnung zieht Kreise. Das ist eine expansive Hoffnung, die nach vorne drängt, die sich ausbreiten will. Wir sollen nicht stagnieren. Wir sollen nicht stehen bleiben. Wir sollen nicht einrosten. In diesem zweiten Kapitel beschreibt Petrus eine Haltung, eine Spannung, eine Lebendigkeit. Das ist großartig. Und Jesus Christus will die jedem seiner Nachfolger schenken. Das ist nicht eine Frage des Temperaments oder des Alters, das haben wir schon gehört. Und darum lassen Sie uns jetzt in diese spannenden Verse hineingehen und sehen, wohin der Petrus uns heute Nachmittag führt. Es ist ein sehr reicher Text. Alle biblischen Texte sind reich, so viele wertvolle Zusammenhänge. Wir werden das nur annähernd ausschöpfen können oder nicht mal annähernd ausschöpfen können. Aber es ist mein Gebet, dass es Sie ermutigt, weiter zu studieren an diesem Text und nicht nachzulassen, zu fragen und zu suchen und zu schauen. Petrus schreibt also unter dem Druck der dramatischen Situation um die Mitte des 7. Jahrhunderts nach Christus, 64, 65 so in dem Rahmen. Vielleicht hat Rom schon gebrannt oder wird bald brennen. Man wird das den Christen in die Schuhe schieben, obwohl Nero der Schuldige ist, der wollte mal wieder bauen, exzessiv, und er suchte einen Sündenbock. Und da unter diesem Druck schreibt Petrus den Brief. Er wird zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst haben, dass er noch einen zweiten Brief schreiben wird. Das ist dann für uns für die nächsten Bibeltage gut. Er hat möglicherweise damit gerechnet, dass dies sein letzter sein könnte. 1. Petrus 2, wir lesen die ersten 10 Verse. Da sagt er, so legt nun ab alle Bosheit. Ich lese nach Luther 84. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid wirklich ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das ist der Anfang und wir werden uns mit diesem Abschnitt besonders ausführlich befassen, weil er die Last dieses Kapitels zu tragen hat. Gleich zu Beginn schlägt Petrus eine Brücke zum ersten Kapitel mit diesem Begriff so. Da steht im Griechischen eine Konjunktion, die das gewissermaßen zurückbindet, als wollte Petrus sagen, so, weil Jesus euch dieses wunderbare, übernatürliche Leben geschenkt hat, von dem Kapitel 1 redet, weil er euch auf eine völlig neue Lebensspur geführt hat, darum kann und wird sich jetzt von nun an und weiterhin in eurem Leben auch einiges bewegen. So. Die neue Hoffnung, die Jesus euch schenkt, wird Kreise ziehen, weil all das stimmt, was in Kapitel 1 steht. Und dann beschreibt Petrus zwei Ziele, die Gott für seine Kinder vorgesehen hat. Diese zwei Ziele machen das ganze Kapitel aus und grammatikalisch führt er diese Ziele jeweils mit der gleichen Konjunktion ein, dem gleichen Verbindungswort. Sie finden das einmal in Vers 2, da sagt er, damit ihr zunehmt zu eurem Heil. Das ist das erste Ziel. Und in Kapitel 12 wieder die gleiche grammatikalische Konstruktion. Damit die, die euch verleumden, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das sind zwei Ziele. Und daraus folgt für unseren Bibeltext eine ganz klare Zweiteilung, zwei Aufträge. Das macht die Sache auch für Sie sehr übersichtlich. Erster Auftrag, wachset im Glauben. Und zweiter Auftrag, der sich daraus ergibt, überzeugt die Welt. Erster Auftrag, das wird das Zentrum auch unserer Untersuchung sein, wachset im Glauben. Und zweiter Auftrag, überzeugt die Welt. Das ergibt sich ganz klar aus der Struktur dieses Textes. Und das Ganze mündet dann in einen dritten Aspekt, den wir zum Abschluss noch betrachten werden, blickt auf das Leiden des Herrn Jesus Christus. Da hinein mündet das Ganze. Wir wollen uns jetzt diese beiden ersten Aufforderungen genauer ansehen und Sie werden hoffentlich merken, dass diese Aufforderungen sehr persönlich gemeint sind. Worum geht's? Wachset im Glauben. Es heißt in Vers 2, damit ihr zunehmt zu eurem Heil. Das irritiert uns zunächst mal. Im Griechischen steht da, damit ihr heranwachst zur Rettung. Die Schlachterübersetzung, die neue, sagt, damit ihr heranwachst. Wie soll man das verstehen? Petrus schreibt doch an Christen. Wie sollen die zunehmen in ihrem Heil? Wie kann das Heil noch vermehrt werden? Entweder man hat das Heil oder man hat es nicht. Entweder man ist Christ oder man ist es nicht. Entweder man ist gerettet oder man ist verloren. Wie ist das gemeint? Was Petrus hier meint, ist Folgendes. Der Begriff Heil kann einmal bedeuten, dass Christ werden, dass einer Christ geworden ist und jetzt Christ ist, das kann nicht besser gemacht werden. Das darf ihm auch keiner mehr aus den Händen reißen. Heil kann aber auch meinen, und so ist es hier, den gesamten Prozess der Rettung von der Erwählung bis zur Vollendung. Und das ist die Bedeutung hier. Ich darf das versuchen, über den Overhead-Projektor zu zeigen. Das möge dann auch erkennbar sein. Ja, so, Herrmann, stimmt es schon mal?
Ja.
So. Also, es geht um diesen Vers. Die Schieflage kommt nicht daher, dass Sie was Falsches getrunken haben zum Mittag, sondern es steht hier etwas schief. Ich glaube, so geht es. Okay, daran, denke ich, kann man's zeigen. Es geht um diesen Versauszug zunehmend zum Heil. Das muss übrigens Vers 2 sein, wachsen zur Rettung. Und dieser gesamte Prozess davor, dass Gott uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass er uns dann beruft durch sein Wort, dass er, wie wir es gehört haben, uns wieder gebiert zum neuen Leben, dadurch, dass das Wort die Wirkung tut, dass ein Toter aufgeweckt wird. Dass uns diese Berufung zur Bekehrung führt. Dass wir gerecht gesprochen werden von Gott. Und dass dann dieser Prozess der Heiligung beginnt, der in die Vollendung mündet. Wenn wir vollkommen sein werden, wenn wir angekommen sein werden beim Herrn. Also Römer 8, 29 etwa wird dieser Zusammenhang, 29 und 30 wird dieser Zusammenhang gezeigt. Das alles, dieser gesamte Prozess kann die Rettung beschreiben. Die Rettung kann beschreiben, hier diesen Moment der Bekehrung, der Rechtfertigung, wo gewissermaßen zusammenkommt, dass der Herr uns aufweckt und wir im Glauben sein Heil, sein Rettungsseil ergreifen. Und dann beginnt ja der Prozess der Heiligung. Wenn Paulus in 2. Korinther 3, 18 sagt, dass wir verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen. Und diesen Prozess, den meint Petrus hier. Dass ihr zunehmt zum Heil. Also Heil kann diesen gesamten Prozess beschreiben. Ein anderes Beispiel ist Paulus, etwa in Philipper 2, 12 bis 13. Da schreibt Paulus an Christen, schaffet, dass ihr selig werdet. Schaffet, dass ihr gerettet werdet. Die sind schon gerettet. Die sind schon bekehrt, die sind schon gerecht gesprochen, die sind schon berufen. Da geht es jetzt um diesen Prozess der Heiligung. Nehmt zu eurem Heil. Das heißt, lasst euch von Gott an die Hand nehmen und im Glauben tragen durch diesen Wachstumsprozess bis hin zur Vollendung. Das ist hier gemeint. Das ist ganz wichtig, denn sonst kann man das nicht einordnen, was heißt es im Heil zunehmen. Es geht also um die Heiligung. Und das ist ein klarer Auftrag, wir sollen das geistliche Leben, das der Herr uns geschenkt hat, nicht nur verwalten, sondern aus Gnade, getragen von ihm, vermehren. Heiligung geschieht ja genauso im Glauben wie Rechtfertigung. Auch, dass unser Leben verändert wird, schenkt uns ja der Herr. Aber er bezieht uns ein in diesem Prozess. Er fordert uns auf, er nimmt uns mit. Und darum geht es. Und manche Christen würden ihren Glauben am liebsten nur verwalten. Und da drängt sich mir ein Vergleich aus dem Sport auf. Sie hören das manchmal, wenn Sie vielleicht ein Fußballspiel mal sich ansehen im Fernsehen, dass der Kommentator sagt, nachdem Sie jetzt 2-0 führen, verwalten Sie das Ergebnis nur noch. Das heißt, Sie schieben sich den Ball nur noch hin und her, Sie machen keine Anstrengungen mehr, ein weiteres Tor zu schießen. Ja, achten Sie mal drauf. Das heißt, Sie spielen nur noch auf Halten, das reicht Ihnen. Sie spielen auf Zeit dann möglicherweise auch. Genau, hier sitzen Experten. Also, Sie verwalten es. Es reicht Ihnen und oft endet das böse, weil man den Gegner dadurch nochmal stark macht. Gut, und so denken manche auch im Hinblick auf den Glauben. Ich habe jetzt ein bestimmtes Level von Christsein erreicht, mit dem ich mein weiteres Leben bestreiten kann. Ich kenne die Bibel so einigermaßen, ich gehöre zu einer Gemeinde, ich lebe so mit Jesus, ich bete so einigermaßen regelmäßig, ich habe christliche Freunde, gebe dann und wann mal ein Traktat weiter. Das ist jetzt alles so auf einem Level, wo es ruhig bleiben kann. Ich verwalte meinen Glauben. Ich kenne Jesus, ja, ich kenne ihn gut genug, das ist doch klar. So, ich brauche keine geistlichen Tore mehr zu schießen, heißt das. Ich fahre das jetzt ganz locker nach Hause, mein Christsein, bis ich im Himmel bin. Und mit diesem Kapitel fährt Petrus energisch dazwischen. Das ist seine Absicht. Er sagt, nichts damit verwalten. Die Hoffnung, die der Herr dir geschenkt hat, ist eine Hoffnung, die Kreise zieht. Eine Hoffnung, die dynamisch vorandrängt. Wenn es wirklich diese Hoffnung und dieser Glaube ist, der dich treibt, dann kannst du dein Christsein nicht guten Gewissens verwalten. Klar, es gibt Zeiten, da bist du müderer und da bist du müder und da bist du munterer. Das geht uns allen so. Es gibt Zeiten, da haben wir Krisen. Es gibt Zeiten, da sind wir mutlos. Wer würde das nicht kennen? Aber das kann nicht der Dauerzustand sein. Und vor allem damit können wir nicht zufrieden sein. Jesus will, dass dein Glaube wächst. Das steht hier in diesem Vers. Das lässt er uns durch Petrus eindeutig sagen, damit ihr zunehmt zu eurem Heil. Eindeutige Willenserklärung. Völlig zweifelsfrei. Und wie kann das jetzt gehen? Es gibt ja auf dem christlichen Markt viele Vorschläge dafür, wie man so seinen Glauben beleben kann. Manches klingt wie eine Psychotherapie. Petrus zeigt uns was Besseres. Er zeigt uns zwei Dinge. Er sagt, es kommt auf zwei Dinge an. Du brauchst, wenn du im Glauben wachsen willst, die richtige Ernährung und du brauchst die richtige Gemeinschaft. Und diese beiden Punkte wollen wir uns jetzt angucken. Sie haben es alles hier schön übersichtlich. Wachset im Glauben. A, Milch macht müde Männer munter, die richtige Ernährung. Und B, Stein auf Stein, die richtige Gemeinschaft. Also A, Milch macht müde Männer munter. Im Zeitalter des Genderns sagen wir dann vielleicht auch, Milch macht müde Mädchen munter. Die richtige Ernährung, darauf kommt es jetzt jedenfalls an. Vers 2. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Da steckt das starke Verb in diesem Zusammenhang. Wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr zunehmt zum Heil. Das ist wunderbar grammatikalisch, alles so klar. Das heißt, wenn du im Glauben wachsen willst, brauchst du die richtige Ernährung. Das heißt, begehre die reine Milch. Begehre die reine Milch, das ist der Imperativ hier. Das ist ein einfaches Bild, wie die neugeborenen Kinder die Muttermilch dringend benötigen. So braucht der Christ die reine Milch. Welche Milch ist gemeint? Muttermilch, richtig. Luther 84 sagt, vernünftige, lautere Milch. In einer englischen Übersetzung heißt es the pure and spiritual milk, also die reine und geistliche Milch. Schlachter sagt, die unverfälschte Milch des Wortes, ist schon sehr gut. Das kommt der Sache sehr nahe, denn in diesem griechischen Wort für vernünftig oder Wort logikon, da steckt sowohl das vernünftig als auch das wortbezogene, weil das Wort sich ja an die Vernunft wendet, ans Verstehen wendet. Deswegen ist vernünftige, lautere Milch oder unverfälschte Milch des Wortes, ist es beides von der Sache her richtig, man kann es beides so übersetzen. Unverfälschte Milch, das unverfälschte Wort Gottes, die Wahrheit der Bibel, das sollst du begehren. Das ist es. Milch macht müde Männer munter. Und das bestätigt nochmal den Schluss von Kapitel 1, Verse 23 bis 25. Da haben wir von Bruder Philipp gezeigt bekommen, wodurch wurden wir überhaupt Christen? Wie hat Gott diesen operativen Vorgang gewissermaßen gestaltet? Wir wurden wiedergeboren durch das Wort Gottes, durch die Milch. Durch die Milch wurden wir wiedergeboren. Das war das Instrument, mit dem Gott das gemacht hat. Und Vers 2 in Kapitel 2 sagt jetzt, das gleiche Wort, das dich zum Glauben gebracht hat, das gleiche Wort kann dich jetzt im Glauben wachsen lassen. Das gleiche Wort, das dir das Heil geschenkt hat, wird dein Heil mehren. Das gleiche Wort, das dich zur Rechtfertigung gebracht hat, wird dich in der Heiligung leiten und tragen. Das ist der Zusammenhang. Ich muss hier kurz hinweisen darauf, dass Paulus und der Hebräerbrief das Wort Milch in nochmal in einem anderen Sinne gebrauchen, nämlich im Unterschied zu fester Speise. Die Verse habe ich Ihnen mit auf den Zettel geschrieben, Hebräer 5 und 1. Korinther 3, 1 bis 3. Das brauchen wir jetzt nicht zu lesen, ich sage Ihnen, was da der Unterschied ist. Bei den beiden, bei Paulus im Hebräerbrief, ist Milch biblische Wahrheit für frische Christen. Bei Paulus im Hebräerbrief ist Milch gewissermaßen das kleine Einmaleins des Glaubens. Im Unterschied zu fester Speise, im Unterschied zum Schwarzbrot, wir sagen ja, na, das war Schwarzbrot, was wir da gelesen haben in dem Buch. Im Unterschied zum großen Einmaleins gewissermaßen, zur weiterführenden biblischen Erkenntnis für wachsende Christen. So ist es im Hebräerbrief und so ist es bei Paulus in 1. Korinther 3. Da sagt Paulus zum Beispiel, 1. Korinther 3, ich habe bisher nur wie zu unmündigen Kindern gesprochen, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Da hat das einen negativen Unterton. Also ihr müsstet eigentlich schon weiter sein, ja? Ihr lest immer noch so diese christliche Fastfood-Mini-Kurzliteratur und macht immer wieder so die Anfangsglaubenskurse, anstatt jetzt doch mal einen Schritt weiter zu gehen. Dort ist die Botschaft, lasst euch nicht ständig nur mit Milch füttern. Esst endlich mal Schwarzbrot. Beschränkt eure ganze Lektüre nicht auf christliche Romane. Ja, bleibt mit eurem theologischen Interesse nicht in den Kinderschuhen stecken. Petrus dagegen sagt mit Milch etwas anderes. Das müssen wir vom Zusammenhang her ganz klar sehen, sonst wird es schief. Das verstehen wir Petrus nicht. Petrus gebraucht das Bild der Milch völlig positiv. Das ist nicht nur Säuglingsspeise bei Petrus, sondern es ist Milch für alle. Es ist das lautere Wort Gottes. Ja, und da er hier von neugeborenen Kindern spricht, haben einige gemeint, dass er auch wieder nur die frischen Christen, also die gerade Bekehrten meint. Aber schauen Sie hin, das ist bei Petrus nicht der Punkt. Petrus gebraucht den Vergleich mit den Neugeborenen nicht wegen ihres Alters. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir es sehen. Nicht wegen ihres Alters benutzt Petrus den Vergleich mit den Neugeborenen, sondern wegen ihres Eifers. Petrus verwendet das Säuglingsbild nicht, um deutlich zu machen, die sind jung und es ist am Anfang, sondern um zu zeigen, schaut her, wie die lechzen nach der Muttermilch. Da geht es um den Eifer und nicht um das Alter. Das ist die Funktion dieses Bildes hier. Wie die sich auf die Muttermilch stürzen, ja? Und später dann auf das Fläschchen und gar nicht ruhig werden und rumhampeln und schreien und quäksen und bis sie endlich zum Schlabbern kommen. Das ist hier gemeint, dieses ausgesprochen plastische Bild. Sie merken, ich hatte zwei durstige Kinder. Und dieser Eifer ist so wichtig für Christen jeden Alters. Jeden Alters. Ich habe erzählt, wir sind gerade aus Amerika zurückgekommen. Ich habe einen alten Freund wieder getroffen nach 23 Jahren. Über 70 ist er schon. Und es war so faszinierend, den Eifer dieses altgewordenen Christen zu sehen. Den Eifer, mit dem er missionierte, wenn wir zum Frühstück gingen und wie er die Leute ansprach. Den Eifer, mit dem er mir seine theologische Literatur zeigte. Den Eifer, mit dem wir über theologische Fragen miteinander sprachen. Das war der Eifer dieser neugeborenen Kinder. Ein so erhebendes Beispiel. Und dann trafen wir uns mit ihm und seinem Bruder, der auch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Und wie die beiden dann erzählten und über theologische Fragen mit uns ins Gespräch kamen und von ihren missionarischen Bemühungen berichteten. Es war so stärkend, es war genau dieser Alpha, den Petrus hier meint. Das ist keine Frage des Alters. Und Petrus sagt so, daran, an diesem Eifer, an dieser Intensität der Säuglinge, da sollt ihr euch ein Beispiel nehmen. Darum geht's. So wie der Säugling nach der Muttermilch oder in der Flasche lechzt, wie er es gar nicht abwarten kann, endlich zu trinken, so sollt ihr einen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Ein Hunger nach der biblischen Wahrheit. Das ist hier gemeint. Klar, wir Menschen, wir schwanken und wir sind nicht immer gleich gut drauf, auch geistlich. Das bestreitet auch Petrus hier nicht, das ist auch nicht der Punkt. Aber die Frage ist, treibt uns das? Haben wir diesen Grundeifer? Und darum verwendet Petrus hier ein so starkes Verb. Ersehnt, begehrt. Das ist ein ganz starkes Verb. Paulus hat dieses Verb auch gern genutzt. Zum Beispiel Römer 1,11, 2. Korinther 5,2, Philipper 1,8 und so weiter. An dieser Stelle ist der Punkt zu sagen, ja, es gibt Aufnahmen von den Vorträgen. Können Sie alle Bibelstellen dann nochmal nachabschreiben. Ich bin schon gefragt worden, es wird alles aufgenommen. Können alles bekommen und bestellen. So. Also, ein Eifer, eine intensive Passion, das ist gemeint. Ja, etwa wenn einer so richtig intensiven Hunger hat. Ich meine, das ist nach dem Mittagessen kann man sich das jetzt nicht so vorstellen. Sie sind alle gut gesättigt, hoffe ich. Aber erinnern Sie sich das nächste Mal dran. Oder wie die Sehnsucht eines Ehemannes nach seiner Frau, die er lange nicht gesehen hat. Das ist damit gemeint. Oder der innige Wunsch, dass ein lieber Mensch, der von Gottes Weg abgeirrt ist, doch zurückkommen möge. Oder dass ein krankes Kind doch endlich wieder gesund werden möge. Diese Sehnsucht, dieses Begehren, dieses sich hingezogen fühlen, das ist hier gemeint. Und frag dich, kennst du das? Kennst du diesen Hunger nach dem Wort Gottes, nach Gottes Wahrheit? Petrus sagt, das ist der Schlüssel für geistliches Wachstum. Und damit der Schlüssel für dieses gesamte zweite Kapitel, dass es dich nach Gottes Wahrheit verlangt, dass du dich darüber freust, manchmal mehr, manchmal weniger, aber doch auch freust, Predigten zu hören. Dich darüber freust, dich mit geistlichen Fragen zu befassen, in der Bibel zu lesen. Ja, nicht alles geht uns immer leicht von der Hand. Das kennen wir alle. Wir haben unterschiedliche Phasen, aber es geht um diese Grundausrichtung. Und das fragt Petrus dich mit diesem Text. Manche sagen, ja, ach, ich bin so mehr der praktische Typ. Ja, ich bin so mehr der praktische Typ. Aber darum geht's hier nicht. Es geht hier nicht um Praxis oder Theorie. Milch zu süffeln ist keine Frage der Theorie. Wie viel bedeutet dir Gottes Wahrheit? Wie steht es mit deinem Begehren? Es geht nicht um intellektuelle Spielchen. Es geht nicht um theologische Liebhabereien. Es geht nicht um Lieblingsthemen. Es geht nicht um endlose Diskussionen. Das kann alles mal sein. Das hat auch alles seinen Platz. Aber es geht hier um die elementare Frage. Was bedeutet dir Gottes Wahrheit praktisch für dein Leben? Und da kannst du nicht sagen, ich bin so praktisch, dass ich mich eigentlich nicht so intensiv mit Gottes Wahrheit befassen will. Und wenn eine Predigt länger als 35 Minuten dauert, ist mir eigentlich schon zu lang. Ich bin praktisch. Wie steht es um deinen Hunger? Petrus sagt, wenn du im Glauben wachsen willst, und das ist Gottes erklärter Wille für dein Leben. Das ist nicht optional. Da kannst du nicht sagen, die einen Christen wollen eben wachsen, die anderen Christen wollen nicht wachsen. Die einen sind eben etwas unbescheiden, die anderen etwas bescheidener. Nein, das ist Gottes Wille für dein Leben. Du kannst dein geistliches Leben nicht verwalten. Wie Bayern München ein 1:0. Du kannst es nicht verwalten. Du brauchst die reine Milch des Wortes. Du brauchst einen Hunger danach. Du brauchst einen Eifer dafür. Und ich bete darum, dass diese Bibeltage in uns allen diesen Hunger nach der Wahrheit Gottes weiter anfachen oder wieder anfachen oder neu befeuern. Das ist der Sinn solcher Bibeltage. Der Sinn ist nicht einfach nur ein bisschen mehr Information zu verbreiten. Das gehört natürlich dazu. Aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass du ergriffen wirst von der Liebe zu dem Wort Gottes. Und wenn du müde geworden bist, dass du wieder einen neuen Anstoß bekommst. Und wenn du gerade richtig gut in Schwung bist, dass du noch mehr in Schwung kommst und ermutigt wirst. Darum geht es. Dass es dich packt im Herzen und im Verstand. Und es gibt in der Bibel so viele wunderbare Beispiele für Eifer. Eines, das ich besonders schön finde, ist dieses kurze Gleichnis aus Matthäus 13, ab Vers 44. Das habe ich auch mit da drauf geschrieben. Matthäus 13, ab Vers 44. Ja, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Alles. Er will es haben, er will es haben. Und wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und als er die eine kostbare fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Und er hatte sie. Das ist Eifer. Unser Christsein soll weder wohltemperiert sein noch cool, sondern eifrig, intensiv, hingegeben. Begehre die reine Milch, verzehre dich danach, dürste danach, lechze danach. Darum geht's. So war Petrus mit Eifer darauf bedacht. Und zugegeben, es gibt immer auch Babys, die schreien nicht nach der Milch. Kennen Sie ja wahrscheinlich auch aus der Literatur oder Bekanntenkreis. Dass die Eltern sagen, der trinkt so schlecht zurzeit, hat keinen Appetit. Muss ihm alles reinstopfen. Manche leiden sogar an einer Milchunverträglichkeit. Diese Babys sind oftmals nicht hundertprozentig gesund. Das ist das Problem. Die Eltern rätseln, was können wir tun, dass es besser trinkt. Und so gibt es auch Christen mit Milchunverträglichkeit, mit dieser Milchunverträglichkeit. Und darum will Petrus uns ermutigen. Er will, dass wir einen Hunger kultivieren, dass wir Gott um einen Hunger bitten. Den können wir nicht machen, den können wir uns nicht einreden. Das wird alles nur Krampf. Wir können den Herrn bitten, dass er uns diesen Hunger schenkt. Wissen Sie, wir sind umgeben von einem Überschuss an Fastfood-Informationen durch diverse Medien. Das macht es nicht leichter. Wir werden ständig bombardiert von Internet und Facebook und den ganzen anderen Medien. Wir kriegen viele kleine Häppchen und viel Ablenkung. Und das macht es uns nicht gerade leichter, regelmäßig zu der Quelle zu kommen, aus der wirklich die gute Nahrung quillt. Und gute Nahrung braucht Platz. Und deshalb sagt Petrus nicht nur, was die Christen sich nehmen sollen, sondern auch, wovon sie sich entlasten sollen. Und darum Der nächste Aspekt, beseitige die vergiftete Nahrung. Ja? Ich nenne das erst an zweiter Stelle den ersten Vers, weil auch das Verb des ersten Verses des zweiten Verses untergeordnet ist. Also das starke Verb ist in Vers 2 und das Verb in Vers 1 ist ein Partizip. Das hängt an dem Verb von Vers 2. Also es ist auch grammatikalisch gerechtfertigt, diesen ersten Vers gewissermaßen dem zweiten unterzuordnen. Das Entscheidende ist, hab Begehren nach der Milch. Und das andere, ja, dann beseitige aber die vergiftete Nahrung. Abgelegt haben, so beginnt eigentlich dieser Text. Abgelegt haben. Zu diesem Begehren gehört es, dass du bestimmte Dinge ablegst mit Gottes Hilfe. Je mehr Gottes Wort uns prägt, umso deutlicher legt es ja den Finger auf jene Stellen in unserem Leben, die Gottes Willen entgegenstehen. Und Petrus nennt hier sehr praktische Beispiele. Bosheit, das ist so der Oberbegriff. Kann jeder überlegen, was das bei ihm bedeutet. Und dann wird es weiter konkretisiert. Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Wann war es das letzte Mal? Hinter dem Rücken. Hast du schon gehört? Und je mehr du mit der reinen Milch vertraut wirst, umso stärker werden dir diese vergifteten Nahrungsbestandteile auf den Magen schlagen. Umso bitterer und saurer werden sie dir aufstoßen. Das ist das Bild. Und es ist wichtig für dein geistliches Wachstum, dass du sie ablegst. Das Verb, was hier für ablegen gebraucht wird, in Apostelgeschichte 7, 58 gibt es das zum Beispiel, oder im Alten Testament Zacharia 3, die Stellen sind auch auf dem Zettel zu finden. Das kann man verwenden, bildlich für das Ausziehen von Kleidung. Und so sollen wir uns davon freimachen. Wir sollen uns dessen entledigen. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede, alles Beispiele. Wenn du den Hang hast zu tratschen, am besten noch über Abwesende oder über die Gemeinde als Ganze. Wenn du den Hang hast zu tratschen, dann sagt Petrus, leg das ab, zieh das aus. Und dann kommt die nächste Situation und dann entscheidet sich's. Was hältst du jetzt, den Mund oder geht es wieder los und wir werden immer wieder mal scheitern? Aber wir werden sensibel. Raus mit dem Gift, ablegen, mit Gottes Hilfe. Erkenne das, was Gott dir als Schuld klar macht. Bring es zu Jesus und nimm den Kampf dagegen auf. Das ist keine moralische Kraftanstrengung, sondern das ist die reinigende Wirkung des Wortes, die sich hier bemerkbar macht. Gleichwohl ist Petrus realistisch genug, um zu wissen, das ist kein Selbstläufer. Unser Verlangen nach Gottes Wahrheit kann von Zeit zu Zeit schwächer werden, es kann abgelenkt werden, unser Verlangen nach Wahrheit, es kann betäubt werden. Und unsere Abwehr gegen vergiftete Nahrung ist auch nicht immer gleich stark ausgeprägt. Manchmal merken wir gar nicht, dass etwas vergiftet ist. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir boshaft sind, neidisch werden, übel nachreden, schlecht hinterm Rücken tratschen, betrügen, lieblos sind, Zeit verschwenden, heucheln. Merken wir manchmal gar nicht. Wir müssen sensibel gemacht werden durch das Wort. Unser Wachstum im Glauben verläuft nicht geradlinig. Unser Wachstum im Glauben kann genauso schwanken wie der deutsche Aktienindex oder die Benzinpreise. Beide sind in der letzten Woche relativ hoch gegangen. Das wäre schön, wenn das auch für unseren Glauben gesagt werden könnte. Aber es schwankt. Und der Herr will uns stärken. Er will uns stabil machen durch sein Wort. Und darum brauchen die Christen eine Ermutigung, diesen Kampf aufzunehmen. Und die gibt Petrus uns im Vers 3. Da sagt er, nicht nur begehre die Milch, beseitige die vergiftete Nahrung, sondern bedenke Gottes bisher geschmeckte Güte. Das sagt dieser wunderbare Vers 3. Da ihr doch geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Er ist freundlich. Er gibt dir keine saure Milch. Er macht dich nicht fertig. Dahinter steckt eine Anspielung auf Psalm 34, Vers 9. Ich bitte da, die 8 auf dem Zettel durch eine 9 zu ersetzen. Psalm 34, Vers 9 ist das. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Das zitiert Petrus hier. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Petrus erinnert seine Leute und erinnert uns. Er sagt, ihr habt doch schon einiges davon geschmeckt. Ihr habt doch schon geschmeckt, wie wohltuend diese Milch ist. Wie sehr euch das stärkt. Wie sehr es dein Leben verändert. Wie sehr es das Licht des lebendigen Gottes in deine Finsternis bringt. Ihr habt das doch schon gemerkt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Denkt dran. Und Wisst ihr, eines der herausragenden Aromen ist dieser Wesenszug, den Jesus uns immer wieder erwiesen hat. Es ist nicht der einzige, aber es ist ein ganz wichtiger. Es ist seine Güte. Seine Güte und Freundlichkeit. Das steht in Titus 3 auch so schön. Als vom Kommen Jesu geredet wird, Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands. In Jesus ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes unseres Heilands. Dieser heilige Gott, unter dessen Zorn wir als Sünder völlig zurecht stehen. Da ihr doch wisst, dass der Herr freundlich ist. Schmecket und sehet. Und je mehr du von seinem Wort trinkst, umso besser wirst du ihn kennenlernen. Und umso mehr wirst du über seine Güte staunen. Und umso vertrauensvoller wird deine persönliche Beziehung zu ihm werden. Kommen wir gleich dazu. Und umso mehr wird es dir ein Anliegen werden, im Glauben an ihn zu wachsen. Und umso intensiver wirst du von der Milch dieses Wortes trinken. Halt das bitte fest. Das große Ziel der Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist nicht in erster Linie die Mehrung deines Wissens. Das ist, gehört auch dazu und das lässt sich glücklicherweise nicht vermeiden und das ist auch wichtig für das Glaubenswachstum. Aber das große Ziel deiner Befassung mit dem Wort Gottes ist die lebensverändernde Begegnung mit dem Herrn. Das ist es. Und Jonathan Edwards, der große Theologe, hat immer wieder auf die Bedeutung des gepredigten Wortes hingewiesen. Sei es, dass du eine Predigt hörst, sei es, dass du das liest und dadurch angesprochen wirst. Aber er hat gesagt, Gott wirkt an dir durch das gepredigte Wort. Deswegen hat Martin Lloyd-Jones eigentlich gar nicht gewollt, dass seine Predigten aufgenommen werden auf Tonband damals, weil er sagte, die entscheidende Wirkung geschieht durch die Predigt am Hörer, Jonathan Edwards. Glücklicherweise sind die Predigten dann doch aufgenommen worden, sonst hätten wir all die schönen Bücher von Martin Lloyd-Jones heute nicht. Aber es geht darum, dass Gott an dir wirkt und dass er dich verändert. Ich habe jetzt so viele Predigten gehört in Los Angeles innerhalb dieser Konferenz, innerhalb weniger Tage. Und es war manches neu, aber vieles war nicht neu, das kannte man. Aber diese Predigten hören zu dürfen, das stärkt. Gott wirkt durch seine verkündigte Wahrheit an unseren Herzen. Er will es tun und das ist also der erste Weg, den wir gehen müssen, um im Glauben zu wachsen, die richtige Ernährung. Und dazu gehört, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen, wie oft und wohltuend wir schon die Freundlichkeit unseres Herrn schmecken durften, dass wir die vergiftete Nahrung abstoßen und entsorgen und dass wir einen beständigen Appetit kultivieren, einen Hunger auf Gottes Wort. Herr, schenke mir einen Hunger nach deinem Wort. Wenn das das Einzige wäre, was Sie mitnehmen würden von diesen Bibeltagen, das regelmäßige Gebet, Herr, schenke mir einen Hunger nach deinem Wort. Schenke mir diesen Hunger der neugeborenen Kinder. Dann hätte sich die ganze Reise gelohnt. Können Sie jetzt im Grunde aufhören zuzuhören. Und bitte fragen Sie sich aber vorher noch ehrlich, wie es um Ihren Appetit bestellt ist. Was du begehrst, wonach du dich ausstreckst, wofür du Eifer hast. Das ist der eine Aspekt. Und dann zeigt Petrus uns noch einen zweiten Aspekt, der für unser geistliches Leben von strategischer Bedeutung ist. Es ist nicht nur die richtige Ernährung, sondern es geht auch um die richtige Gemeinschaft. Und ich möchte in diesen zweiten Punkt jetzt noch einführen, so etwa 10 Minuten, und dann gibt's die Pause. Also B, Stein auf Stein, die richtige Gemeinschaft. Petrus beschreibt zunächst die Urzelle jeder geistlichen Gemeinschaft, nämlich die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das sind die Verse 4-8. Und er beschreibt dann, was aus dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst, nämlich die privilegierte Gemeinschaft der Christen. Das eine ist die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus und das andere ist die privilegierte Gemeinschaft der Christen in den Versen 9-10. Und da wollen wir uns jetzt heranwagen. Interessant. Petrus verwendet ein Bild für den Herrn Jesus, das uns sicherlich dazu so erstmal nicht eingefallen wäre. Aber Petrus nimmt das nicht aus der Natur, sondern er nimmt es aus dem Alten Testament. Dort wird der Messias unter anderem mit dem Bild des Steines beschrieben. Und so redet Petrus hier vom lebendigen Stein, Verse 4-5, vom kostbaren Eckstein, 6-7, und vom kritischen Stolperstein oder Stein des Anstoßes in den Versen 7-8. Erstmal der lebendige Stein. Zu ihm, nämlich zu dem Herrn, von dem schon in Vers 3 geredet wurde. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Der lebendige Stein. Petrus beschreibt die Gemeinschaft, die zwischen dem Herrn Jesus und dir besteht, zwischen Christus und den Christen. Und es wollen wir nur kurz uns angucken, die Zeitform dieses kommt in Vers 4, hängt wieder ab von dem Verb in Vers 5, die kann man auf zwei unterschiedliche Arten übersetzen. Ist ein bisschen Grammatik, ist aber überhaupt nicht schlimm. Man kann das übersetzen, so haben wir es zum Beispiel bei Luther 84, als Imperativ, zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein. Und man kann es übersetzen, wie wir es bei der Neuen Schlachter haben, da ihr zu ihm gekommen seid. Also wird es einmal als Befehlsform übersetzt, im Imperativ und einmal als Indikativ. Das ist, wie gesagt, grammatikalisch beides durchaus richtig. Mit dem ihm ist der Herr Jesus angesprochen und er teilt also euch diese Einladung mit. Einen Augenblick. Jetzt wollen wir versuchen, das zu klären. Christus, die lebendige Hoffnung, ist der lebendige Stein. Guter Bezug. 1,3, lebendige Hoffnung, jetzt hier lebendiger Stein. Zu Jesus kommen, in ein persönliches Verhältnis mit ihm eintreten. Wenn das Imperativ wäre, kommt zu ihm, dann könnte das die Bekehrung beschreiben. Also wenn Sie an Matthäus 11, 28 denken, kommt her zu mir alle, dann ist es der Ruf, sich zu Jesus zu wenden, an ihn zu glauben, sich zu ihm zu bekehren. Kann aber hier nicht sein, weil es um Christen geht. Es kann dann dieses tägliche zu Jesus kommen meinen im persönlichen Verhältnis zu ihm, täglich in seine Gegenwart treten, sich täglich im Gebet an ihn wenden. Kommt zu ihm, so wie Hebräer 4, Vers 16, lasst uns hinzutreten, lasst uns hinzukommen mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Dieses tägliche zu Jesus kommen, derer, die bei ihm sind und ihm gehören. Das kann hier gemeint sein, wenn es als Imperativ verstanden wird. Komme, komm immer wieder. Er ruft dich, du bist bei ihm, du lebst mit ihm, du lebst in seiner Hand. Du darfst dich täglich wieder an ihn wenden. Wenn es indikativ ist, dann kann es möglicherweise der Rückblick auf die Bekehrung sein. Ihr seid zu ihm gekommen, damals, als ihr euch bekehrt habt. Und jetzt seid ihr bei ihm und jetzt lebt ihr mit ihm. Jedenfalls, ob man es so oder so übersetzt, vielleicht sollen auch diese beiden Aspekte deutlich werden. Du bist zu ihm gekommen, du gehörst zu ihm und du darfst jetzt täglich in dieser Gegenwart Jesu leben. Jedenfalls geht es um diese persönliche Beziehung. Und Petrus spricht die Christen jetzt als lebendige Steine an, die von der Lebendigkeit Jesu angesteckt worden sind. Jesus ist der lebendige Stein. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, wir haben jetzt Zugang zu seinem ewigen Leben. Und wir haben Zugang zu seinem Vater im Himmel. Das folgt aus diesem lebendigen Stein. Das ist der erste Aspekt. Und wenn wir das geklärt haben, machen wir Pause. Also, Jesus ist der lebendige Stein und das bedeutet für uns, wer zu ihm kommt, wie es hier im Text steht, der hat Zugang zu seinem ewigen Leben und zu seinem Vater. Also der wird angesteckt von der Lebendigkeit dieses lebendigen Steines und Jesus belässt es nicht dabei, die einzelnen Steine zu beleben, sondern er fügt diese einzelnen Steine jetzt zu einem neuen Haus zusammen, zu einer Gemeinschaft, zu einer völlig neuen Qualität. Und das steht in Vers 5. Und auch ihr als die lebendigen Steine erbaut euch, oder wörtlich eigentlich übersetzt, lasst euch erbauen. Also ihr werdet ja erbaut, es ist ja Gott, der das macht, aber steht dem nicht im Wege. Lasst euch da einbeziehen, erbaut euch, lasst euch erbauen. Wozu diese Steine, diese lebendigen Steine? Zum geistlichen Haus. Und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Christus. Das heißt, wir können das jetzt nicht alles im Einzelnen erläutern, aber das Entscheidende will ich deutlich machen. Durch die Verbindung mit Jesus haben wir auch Verbindung mit seinem Vater. Denn wir werden zusammengebaut, wie Paulus das sagt, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Parallelstelle ist Epheser 2, Verse 19 bis 22. Also diese verschiedenen lebendigen Steine, die durch Christus lebendig gemacht worden sind, werden jetzt zusammengebaut als der neue lebendige Tempel, der eine Wohnung Gottes im Geist ist. Wir bekommen das ewige Leben von Jesus und wir werden hineingenommen in die Gemeinschaft mit seinem ewigen Vater. Das gibt uns der lebendige Stein, diese lebendige Gemeinschaft. Wir sind sein geistliches Haus. Und als solche dienen wir nun auch, die Steine sind Priester. Also der Petrus ist hier sehr gewagt mit den Bildern, ja. Erst die Milch, dann die Steine sind jetzt die Priester. Und die Priester haben Zugang zu Gott und sie bringen Gott geistliche Opfer. Sie sind einbezogen jetzt in dieses Leben mit Gott. Und es ist jetzt nicht mehr nur eine spezielle Gruppe, eine kleine Gruppe von besonders ausgebildeten Leuten, sondern in der Gemeinde Jesu gilt diese Autorisierung allen. Das ist das, was die Reformatoren beschrieben haben mit dem Priestertum aller Gläubigen. Wir sind alle seine Priester, wenn wir zu Jesus gehören. Und wir bringen jetzt geistliche Opfer. Wir bringen unser ganzes Leben als ein Opfer. Römer 12, Vers 1, das wir dem Herrn zur Verfügung stellen. Wir loben ihn, das ist unser Lobopfer. Wir, Römer 15, Vers 16, evangelisieren. Und die Heiden, die sich daraufhin bekehren, sind wie ein Opfer, das wir Gott bringen dürfen. Und die Gebete der Heiligen werden als Opfer bezeichnet. Also unser ganz normales geistliches Leben in all seinen Vollzügen ist jetzt ein priesterlicher Dienst, mit dem wir Zugang haben zu Gott, in dem wir ihm dienen dürfen, in dem wir in dieser Gemeinschaft leben und wachsen dürfen. Gemeinschaft mit Christus. Der lebendige Stein, das bedeutet für uns, wer zu ihm kommt, der hat Zugang zu seinem ewigen Leben und zu seinem ewigen Vater. Und wenn Sie das hören, kann das Sie eigentlich nicht kalt lassen. Zu wissen, was das heißt, in dieser privilegierten Position zu sein und in dieser engen Beziehung mit dem Heiligen Gott.